Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila Band 3, 12. Kapitel, die Reinigung des Gudicha-Tempels. In seinem Amrita Pravaha Bhasya fasst Srila Bhaktivinoda Thakur dieses Kapitel wie folgt zusammen. Der König von Orissa, Maharaj Prataparudra, versuchte sein Bestes, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Srila Nityananda Prabhu und die anderen Gottgeweihten berichteten dem Herrn von dem Wunsch des Königs, doch Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte sich nicht bereit, ihn zu empfangen. Da entwarf Sri Nityananda Prabhu einen Plan und schickte dem König ein Stück von der Oberkleidern des Herrn. Als am nächsten Tag Ramananda Rai Sri Chaitanya Mahaprabhu erneut bat, den König zu empfangen, schlug der Herr die Bitte zwar ab, bat aber Ramananda Rai, den Sohn des Königs, zu ihm zu bringen. Der Prinz besuchte den Herrn als Vaishnava gekleidet und weckte in ihm auf diese Weise Erinnerungen an Krishna. Daraufhin befreite Sri Chaitanya Mahaprabhu den Sohn Maharaj Prataparudras. Danach reinigte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Gudicha-Tempel, bevor das Ratha-Yatra-Fest stattfand. Dann badete er in Indradyumna und nahm in einem nahegelegenen Garten Prasad zu sich. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel von Gudicha reinigte, wusch ein Gaudiya Vaishnava die Lotusfüße des Herrn und trank das Wasser. Dieser Vorfall ist sehr bedeutsam, denn er rief in dem Gottgeweihten ekstatische Liebe hervor. Sodann wurde der Sohn Advaita Prabhus namens Gopal während eines Kirtan bewusstlos. Und als er nicht wieder zur Besinnung kam, begünstigte Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn, indem er ihn aufweckte. Während sie Prasad aßen, kam es zu einem humorvollen Gespräch zwischen Nityananda Prabhu und Advaita Prabhu. Advaita Prabhu sagte, Nityananda Prabhu sei jedem unbekannt und es sei nicht die Pflicht eines Haushälter Brahmana, mit einem in der Gesellschaft Unbekannten zusammen zu essen. Als Antwort auf diese humorvolle Feststellung sagte Sri Nityananda Prabhu, Advaita Acharya sei ein Monist und man wisse nicht, was mit einem geschehen werde, wenn man mit solch einem Unpersönlichkeitsanhänger gemeinsam esse. Das Gespräch dieser beiden Prabhus, Nityananda Prabhu und Advaita Prabhu, hatte eine tiefe Bedeutung, die nur ein intelligenter Mensch verstehen kann. Nachdem alle Vaishnavas ihr Mittagsmahl beendet hatten, nahmen Swarup Damodar und andere ihr Prasad zu sich. Sri Chaitanya Mahaprabhu erfuhr große Freude, als er die Jagannath-Bildgestalt nach der Restaurierung wiedersah. Bei diesem Anlass wurde er von allen Gottgeweihten begleitet, die alle sehr froh waren. Vers 1. Sri Chaitanya Mahaprabhu putzte und reinigte den Gudicha-Tempel mit seinen Geweihten und Gefährten. Auf diese Weise machte er den Tempel so kühl und hell wie sein eigenes Herz, und so wurde der Ort für Sri Krishna zum Sitzen geeignet. Vers 2. Alle Ehre sei Gaura Chandra, alle Ehre sei Nityananda, alle Ehre sei Advaita Chandra und alle Ehre sei den geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 3. Alle Ehre sei den geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus, angeführt von Srivas Thakur. Ich bitte um ihre Kraft, sodass ich Sri Chaitanya Mahaprabhu richtig beschreiben kann. Vers 4. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu von seiner Südindienreise zurückkehrte, wurde Maharaj Prataparudra, der König von Orissa, sehr begierig, ihn zu treffen. Vers 5. Der König schickte aus seiner Hauptstadt Kataka einen Brief an Sarvabhauma Bhatt Acharya, in welchem er ihn bat, vom Herrn die Erlaubnis einzuholen, dass er zu ihm gehen und ihn sehen dürfe. Vers 6. In seiner Antwort auf den Brief des Königs schrieb der Bhatt Acharya, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Erlaubnis nicht gegeben habe. Danach schrieb der König ihm einen weiteren Brief. Vers 7. In diesem Brief bat der König Sarvabhauma Bhatt Acharya, bitte wende dich an all die Gottgeweihten, die mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zusammen sind, und trage ihnen in meinem Namen diese Bitte vor. Vers 8. Wenn mir alle Gottgeweihten, die beim Herrn weilen, wohlgesinnt sind, können sie meine Bitte bei den Lotusfüßen des Herrn vortragen. Vers 9. Durch die Barmherzigkeit aller Gottgeweihten kann man den Schutz der Lotusfüße des Herrn erreichen. Ohne seine Barmherzigkeit bedeutet mir mein Königreich nichts. Vers 10. Wenn mir Gaura Hari Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht seine Barmherzigkeit erweist, werde ich mein Königreich aufgeben, ein Bettelmönch werden und von Tür zu Tür betteln gehen. Vers 11. Als der Bhatt Acharya diesen Brief bekam, wurde er sehr besorgt. Darauf nahm er den Brief und ging zu den Geweihten des Herrn. Vers 12. Sarvabhauma Bhatt Acharya traf mit allen Gottgeweihten zusammen und schrieb die Wünsche des Königs. Dann legte er ihnen allen den Brief zur Einsicht vor. Vers 13. Als sie den Brief lasen, war jeder erstaunt, dass König Prataparudra so viel Hingabe an die Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus besaß. Vers 14. Die Gottgeweihten taten ihre Meinung kund und sagten: Der Herr wird den König niemals empfangen, und wenn wir ihn darum bitten, wird er gewiss sehr unglücklich sein. Vers 15. Darauf sagte Sarvabhauma Bhatt Acharya: Wir werden noch einmal zu dem Herrn gehen, aber wir werden ihn nicht bitten, den König zu empfangen. Vielmehr werden wir einfach das gute Verhalten des Königs beschreiben. Vers 16. Nachdem sie so diesen Entschluss gefasst hatten, begaben sie sich alle zu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Obwohl sie bereit waren zu sprechen, konnten sie dort nicht einmal ein Wort hervorbringen. Vers 17. Nachdem sie zu Sri Chaitanya Mahaprabhu gekommen waren, sagte der Herr, als er sie sah: Warum seid ihr alle hierher gekommen? Ich sehe, dass ihr etwas sagen wollt, aber ihr sprecht nicht. Was ist der Grund? Vers 18. Nityananda Prabhu sagte darauf: Wir wollen dir etwas sagen. Obwohl wir nicht bleiben können, ohne etwas zu sagen, haben wir dennoch Angst zu sprechen. Vers 19. Wir wollen dir etwas unterbreiten, was angemessen oder nicht angemessen sein mag. Die Sache ist folgende: Wenn der König von Orissa dich nicht sieht, wird er ein Bettelmönch werden. Vers 20. Nityananda Prabhu fuhr fort: Der König hat beschlossen, ein Bettelmönch zu werden und das Zeichen eines Bettelmönches anzunehmen, indem er einen Elfenbeinohrring trägt. Er will sein Königreich nicht genießen, ohne die Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus zu sehen. Erläuterung: In Indien gibt es immer noch eine Klasse von berufsmäßigen Bettelmönchen, die sehr den Zigeunern der westlichen Länder ähneln. Sie kennen ein paar magische Kunststücke und mystische Vorgänge, und ihre Beschäftigung ist, von Tür zu Tür zu gehen und dabei manchmal zu bitten und manchmal zu drohen. Solche Bettelmönche werden bisweilen als Yogis bezeichnet und manchmal als Kanapata-Yogis. Das Wort Kanapata bezieht sich auf jemand, der in sein Ohr ein Loch gemalt hat, um einen Ohrring aus Elfenbein zu tragen. Maharaj Prataparudra war so niedergeschlagen, weil er Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht sehen durfte, dass er beschloss, solch ein Yogi zu werden. Gewöhnliche Menschen denken, ein Yogi müsse einen Elfenbeinohrring in sein Ohr tragen, doch das ist nicht das Zeichen eines wirklichen Yogi. Maharaj Prataparudra dachte ebenfalls, man müsse solch einen Ohrring tragen, um ein Bettelmönch und Yogi zu werden. Vers 21. Nityananda Prabhu fuhr fort: Der König drückte auch seinen Wunsch aus, das mondgleiche Antlitz Sri Chaitanya Mahaprabhus zur vollen Befriedigung seiner Augen zu sehen. Er würde gerne die Lotusfüße des Herrn auf sein Herz heben. Vers 22. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu all diese Wörter hörte, wurde sein Geist zweifellos erweicht. Doch nach außen hin wurde er einige harte Worte sprechen. Vers 23. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Mir ist klar, dass ihr alle den Wunsch habt, mich nach Kataka zu bringen, um den König zu sehen. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu ist natürlicherweise das Behältnis aller Güte, und sobald er die Aussagen hört, die der König gemacht hatte, wurde sein Herz weich. Folglich war der Herr sogar bereit, den König in Kataka zu besuchen. Er wollte nicht einmal zulassen, dass der König von Kataka nach Jagannath Puri kam, um ihn zu sehen. Es ist bedeutend, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu so gütig war, dass er sich sogar bereit erklärte, den König in Kataka zu besuchen. Offensichtlich wurde nicht erwartet, dass der König zum Herrn kam, um ihn zu sehen, sondern der Herr deutete an, indem er nach außen hin hart war, dass er nach Karthager gehen würde, um den König zu sehen, wenn alle Gottgeweihten dies wünschten. Vers 24. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Mein spiritueller Fortschritt wird aufgehalten werden und Damodar wird mich tadeln, ganz zu schweigen davon, dass alle Leute mich kritisieren werden. Vers 25. Ich werde den König nicht wegen der Bitte aller Gottgeweihten treffen, sondern nur, wenn Damodar seine Erlaubnis dazu gibt. Erläuterung: Vom spirituellen Standpunkt aus betrachtet, ist es einem Sannyasi streng verboten, materialistische Menschen zu besuchen. Besonders einen König, der ständig damit beschäftigt ist, sein Geld und sein Reichtum zu zählen. Ja, ein Treffen zwischen einem Sannyasi und einem König wird sogar als verabscheuenswert angesehen. Ein Sannyasi ist immer öffentlicher Kritik ausgesetzt und ein kleiner Fehler seinerseits wird von der Öffentlichkeit sehr ernst genommen. Die Menschen erwarten von einem Sannyasi, dass er predigt und nicht an gesellschaftlichen oder politischen Ereignissen teilnimmt. Wenn ein Sannyasi öffentlicher Kritik ausgesetzt ist, wird seine Predigt nicht fruchtbar sein. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte insbesondere solche Kritik vermeiden, damit seine Predigtarbeit nicht behindert werde. Es traf sich nun, dass gerade zu der Zeit, als der Herr mit seinen Schülern sprach, der gottgeweihte Damodar Pandit ebenfalls zugegen war. Dieser Damodar Pandit war ein sehr gläubiger Gottgeweihter und ein unerschütterlicher Vertreter Sri Chaitanya Mahaprabhus. Immer wenn es irgendetwas gab, das den Charakter des Herrn berühren oder beeinträchtigen könnte, wies Damodar Pandit zugleich darauf hin, wobei er nicht einmal die hohe Stellung des Herrn berücksichtigte. Es heißt manchmal, dass Toren dort hineinstürmen, wo Engel es nicht einmal wagen, einen Fuß hinzusetzen. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte Damodar Pandits Torheit herausstellen, der es wagte, den Herrn zu kritisieren. Auf diese Weise deutete der Herr indirekt an, dass er den König besuchen würde, wenn Damodar Pandit seine Erlaubnis gebe. Es liegt eine tiefe Bedeutung in dieser Aussage, denn sie ist eine Warnung an Damodar, den Herrn nicht länger zu kritisieren, da dies seiner Stellung als Gottgeweihter nicht angemessen war. Sri Chaitanya Mahaprabhu wurde als der Führer und spirituelle Meister aller Gottgeweihten angesehen, die mit ihm zusammenlebten. Damodar Pandit war einer von ihnen, und der Herr erwies Damodar Pandit eine besondere Gunst, indem er ihn davor warnte, ihn in der Zukunft zu kritisieren. Ein Gottgeweihter oder Schüler sollte niemals versuchen, den Herrn oder seinen Stellvertreter, den spirituellen Meister, zu kritisieren. Vers 26. Damodar antwortete sogleich: Mein Herr, du bist die völlig unabhängige höchste Persönlichkeit Gottes. Da dir alles bekannt ist, weißt du, was stattfand und was nicht stattfand. Ist. Weißt du, was statthaft und was nicht statthaft ist. Vers 27. Ich bin nur ein unbedeutender Jiva. Wie kann es also in meiner Macht stehen, dir Anweisungen zu geben? Durch deine eigene persönliche Wahl wirst du den König treffen. Ich werde es sehen. Vers 28. Der König hängt sehr an dir, und du empfindest Zuneigung und Liebe zu ihm. Daher kann ich verstehen, dass du den König wegen seiner Zuneigung zu dir berühren wirst. Vers 29. Obwohl du die höchste Persönlichkeit Gottes und völlig unabhängig bist, bist du dennoch von der Liebe und Zuneigung deiner Geweihten abhängig. Das ist dein Wesen. Vers 30. Nityananda Prabhu sagte darauf: Wer in den drei Welten kann dich auffordern, den König zu sehen? Vers 31. Aber ist es nicht die Natur eines angehafteten Mannes, sein Leben aufzugeben, wenn er nicht das bekommt, was er begehrt? Vers 32. Zum Beispiel gaben einige der Frauen der Brahmanas, die Opfer darbrachten, in der Gegenwart ihrer Ehemänner für Krishna ihr Leben auf. Erläuterung: Dies bezieht sich auf den Tag, an dem sich Sri Krishna mit seinen Kuhhirtenfreunden und Herden von Tieren in der Nähe von Mathura auf den Weiden aufhielt. Zu dieser Zeit baten die Kuhhirtenjungen, die ein wenig hungrig waren, um etwas zu essen, und Sri Krishna sagte ihnen, sie sollten zu den Brahmanas gehen, die in der Nähe eines Yagya oder Opfer darbrachten und von diesem Yagya etwas Nahrung nehmen. Als die Kuhhirtenknaben so vom Herrn angewiesen worden waren, gingen sie zu den Brahmanas und baten um etwas Essen. Doch schlug man ihnen die Bitte ab. Darauf baten die Kuhhirtenjungen die Frauen der Brahmanas um etwas Nahrung. Alle Frauen waren Sri Krishna in spontaner Liebe sehr hingegeben, und sobald sie die Bitte der Kuhhirtenjungen hörten und begriffen, dass Krishna etwas zu essen wünschte, verließen sie sogleich die Opferstelle. Sie wurden dafür von ihren Ehemännern sehr getadelt und waren bereit, ihr Leben aufzugeben. Es ist die Natur eines reinen Gottgeweihten, für den transzendalen, liebevollen Dienst des Herrn sein Leben zu opfern. Vers 33. Darauf machte Nityananda Prabhu einen Vorschlag, den der Herr bedenken sollte. Es gibt eine Möglichkeit, schlug er vor, durch die du den König nicht zu treffen brauchst, ihn aber befähigst, weiterzuleben. Vers 34. Wenn du dem König aus deiner Barmherzigkeit heraus eines deiner Obergewänder schickst, wird der König weiterleben, in der Hoffnung, dich irgendwann in der Zukunft zu sehen. Erläuterung. Sri Nityananda Prabhu schlug so sehr taktvoll vor, Chaitanya Mahaprabhu solle dem König ein Stück seiner alten Kleider geben. Obwohl der König nicht geeignet war, den Herrn zu treffen, wäre der König beruhigt, wenn er solch ein Tuch empfangen würde. Der König war sehr bestrebt, den Herrn zu sehen, doch war es dem Herrn nicht möglich, zu ihm zu gehen. Um nun eine Lösung herbeizuführen, schlug Nityananda Prabhu vor, der Herr solle ein altes Stück seiner Kleider schicken. So würde der König verstehen, dass der Herr ihm barmherzig war. Der König würde dann nichts Drastisches unternehmen, wie sein Leben aufgeben oder ein Bettelmönch werden. Vers 35. Der Herr sagte: Da ihr alle sehr gelehrte Persönlichkeiten seid, werde ich alles annehmen, was ihr beschließt. Vers 36. Sri Nityananda Prabhu bekam dann von Govinda ein Obergewand, das der Herr benutzt hatte. Vers 37. Darauf gab Nityananda Prabhu das alte Tuch in die Obhut Sarvabhauma Bhattacharyas, und Sarvabhauma Bhattacharya schickte es an den König. Vers 38. Als der König das alte Tuch bekam, begann er es genauso zu verehren, als verehre er den Herrn persönlich. Erläuterung. Dies ist ebenfalls die Schlussfolgerung der vedischen Unterweisung. Da die höchste Persönlichkeit Gottes die absolute Wahrheit ist, befindet sich alles in Beziehung zu ihr ebenfalls auf der gleichen Ebene. Der König empfand große Zuneigung zu Sri Chaitanya Mahaprabhu, und obwohl er den Herrn nicht sah, war er dennoch bereits zur Schlussfolgerung des hingebungsvollen Dienstes gekommen. Als er der Herr das Tuch von Sarvabhauma Bhattacharya bekam, begann der König es sogleich zu verehren, indem er es als Sri Chaitanya Mahaprabhu ansah. Das Tuch des Herrn, sein Bettzeug, seine Handschuhe und alles andere, was man gewöhnlich benutzt, sind alles Umwandlungen Sheshas oder Vishnus, der Erweiterung Sri Baladevas. Folglich sind das Tuch und anderes Zubehör der höchsten Persönlichkeit Gottes nichts weiter als andere Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Alles mit dem Herrn Verbundene ist verehrenswert. Sri Chaitanya Mahaprabhu unterweist uns, dass Krishnas Ort Vrindavan ebenso verehrenswert ist wie Sri Krishna selbst. Und ebenso wie Vrindavan verehrenswert ist, so ist in ähnlicher Weise das, was zu Vrindavan gehört, wie die Bäume, die Wege, der Fluss und alles andere verehrenswert. Ein reiner Gottgeweihter singt daher Jai Jai Vrindavan Vasi Jatajana. Alle Ehre sei den Bewohnern von Vrindavan. Wenn ein Gottgeweihter eine starke hingebungsvolle Haltung hat, werden alle diese Schlussfolgerungen in seinem Herzen erweckt oder offenbart. Nur jene großen Seelen, die starken Glauben sowohl an den Herrn als auch an den spirituellen Meister haben, werden alle Bedeutungen des vedischen Wissens von selbst offenbar. In Klammer Shveta Svatara Upanishad 6.23. Indem wir so den Fußspuren Maharaj Prataparudras und anderen Gottgeweihten folgen, sollten wir lernen, alles zu verehren, was zur höchsten Persönlichkeit Gottes gehört. Das wird von Shiva als Tadiyanam bezeichnet. Im Padma Purana heißt es: O Devi, Die höchste Art der Verehrung ist die Verehrung Sri Vishnus. Größer als diese ist die Verehrung von Tadya oder von allem, was zu Vishnu gehört. Sri Vishnu ist Sat-Chit Ananda Vigraha. In ähnlicher Weise sind der vertrauliche Diener Krishnas, der spirituelle Meister und alle Geweihten Vishnus Tadya, die Sat-Chit Ananda Vigraha, der Guru, die Vaishnavas und Dinge, die von ihnen benutzt werden, müssen als Tadya und ohne Zweifel als für alle Lebewesen verehrenswert angesehen werden. Vers 39. Nachdem Ramananda Rai von seinem Dienst in Südindien zurückgekehrt war, bat er den König, ihm zu erlauben, bei Sri Chaitanya Mahaprabhu zu bleiben. Vers 40. Als Ramananda Rai den König bat, ihm zu gestatten, beim Herrn zu bleiben, gab der König ihm sogleich mit großer Zufriedenheit die Erlaubnis. Was den König selbst betraf, so begann er, Ramananda Rai zu bitten, ein Treffen vorzubereiten. Vers 41. Der König sagte zu Ramananda Rai: Sri Chaitanya Mahaprabhu ist ja sehr, sehr barmherzig. Deshalb sorge bitte auf jeden Fall dafür, dass ich mit ihm zusammentreffen kann. Vers 42. Der König und Ramananda Rai kehrten zusammen nach Jagannath Kshetra in Jagannath Puri zurück und Sri Ramananda Rai traf mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zusammen. Vers 43. Zu dieser Zeit berichtete Ramananda Rai Sri Chaitanya Mahaprabhu von der ekstatischen Liebe des Königs. Ja, sobald sich ihm eine Gelegenheit bot, erzählte er dem Herrn immer wieder von dem König. Vers 44. In der Tat, Sri Ramananda Rai trat für den König als Diplomat auf. Sein allgemeines Verhalten war sehr geschickt, und indem er einfach die Liebe des Königs zu Sri Chaitanya Mahaprabhu beschrieb, erweichte er allmählich den Geist des Herrn. Erläuterung: Ein Diplomat in der materiellen Welt weiß, wie man mit Menschen umgeht, insbesondere in politischen Fragen. Manche der großen Geweihten des Herrn, wie Ramananda Rai, Raghunath Das Goswami, Sanatan Goswami und Rupa Goswami, waren Regierungsbeamte gewesen und hatten früher als sehr reiche Haushälter gelebt. Folglich wussten sie, wie man mit Menschen umgeht. Bei vielen Gelegenheiten haben wir gesehen, wie Rupa Goswami, Raghunath Goswami und Ramananda Rai Diplomatie in den Dienst des Herrn stellten. Als Raghunath Das, Goswamis Vater und Onkel, von Regierungsbeamten verhaftet werden sollten, versteckte Raghunath Das Goswami sie und ging persönlich zu den Regierungsbeamten, um die Angelegenheit auf diplomatischem Wege zu regeln. Das ist nur ein Beispiel. In ähnlicher Weise wurde Sanatan Goswami, nachdem er sein Ministeramt niedergelegt hatte, ins Gefängnis geworfen. Doch bestach er den Gefängniswärter, so dass er dem Nawab entkommen und sich Sri Chaitanya Mahaprabhu anschließen konnte. Hier nun sehen wir, wie Ramananda Rai, ein sehr vertraulicher Geweihter des Herrn, auf diplomatischen Wege das Herz Sri Chaitanya Mahaprabhus erweichte, obwohl der Herr mit Entschlossenheit verkündet hatte, dass er den König nicht sehen wollte. Die Diplomatie Ramananda Rais und die Bittgesuche Sarvabhauma Bhattacharyas und aller anderen Gottgeweihten hatten Erfolg. Die Schlussfolgerung lautet, dass Diplomatie, die für den Dienst des Herrn benutzt wird, eine Form von hingebungsvollem Dienst ist. Vers 45. Maharaj Prataparudra machte sich große Sorgen und konnte es nicht ertragen, den Herrn nicht zu sehen. Und so arrangierte Sri Ramananda Rai durch seine Diplomatie für den König ein Treffen mit dem Herrn. Vers 46. Sri Ramananda Rai bat Sri Chaitanya Mahaprabhu offen: Bitte zeige dem König deine Lotusfüße wenigstens einmal. Vers 47. Sri Chaitanya Mahaprabhu entgegnete: Mein lieber Ramananda, du solltest diese Bitte erst vortragen, nachdem du gut überlegt hast, ob es sich für einen Sannyasi geziemt, einen König zu treffen. Vers 48. Wenn sich ein Bettelmönch mit einem König trifft, sind für den Bettelmönch sowohl diese als auch die nächste Welt zerstört. Schon in dieser Welt werden sich die Leute belustigen, wenn ein Sannyasi mit einem König zusammentrifft, ganz zu schweigen von der nächsten Welt. Vers 49. Ramananda Rai erwiderte: Mein lieber Herr, du bist die höchste unabhängige Persönlichkeit. Du hast von niemand etwas zu befürchten, weil du von niemand abhängig bist. Vers 50. Als Ramananda Rai Sri Chaitanya Mahaprabhu als die höchste Persönlichkeit Gottes anredete, widersprach Chaitanya Mahaprabhu, indem er sagte: Ich bin nicht die höchste Persönlichkeit Gottes, sondern ein gewöhnlicher Mensch. Deshalb muss ich die öffentliche Meinung auf drei Arten fürchten: mit meinem Körper, meinem Geist und meinen Worten. Vers 51. Sobald die Öffentlichkeit am Verhalten eines Sannyasi einen kleinen Fehler entdeckt, spielt sie ihn hoch. Ein schwarzer Tintenfleck kann auf einem weißen Tuch nicht verborgen bleiben. Er ist immer sehr auffällig. Vers 52. Ramananda Rai erwiderte: Mein lieber Herr, du hast so viele sündhafte Menschen befreit. Dieser König Prataparudra, der König von Orissa, ist im Grunde ein Diener des Herrn und deiner Geweihten und dein Geweihter. Vers 53. Darauf sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu: Es mag in einem großen Topf viel Milch sein, doch wenn sie von einem Tropfen Alkohol verunreinigt ist, ist sie unberührbar. Vers 54. Der König besitzt gewiss alle guten Eigenschaften, doch allein dadurch, dass er den Namen König angenommen hat, hat er alles infiziert. Vers 55. Aber wenn du immer noch sehr begierig bist, dass der König mit mir zusammentrifft, dann bringe zunächst seinen Sohn zu mir. Vers 56. Es heißt in den offenbarten Schriften, dass der Sohn den Vater repräsentiert. Daher wäre das Treffen des Sohnes mit mir ebenso gut wie das Treffen des Königs mit mir. Erläuterung: Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 78, 36 heißt es: Atma vai putra uttapani iti vedana shuau sanam. Die Veden sagen, man werde als sein eigener Sohn geboren. Der Sohn ist vom Vater nicht verschieden, und dies wird in jeder offenbarten Schrift anerkannt. In der christlichen Theologie wird geglaubt, Christus, der Sohn Gottes, sei ebenfalls Gott. Beide sind identisch. Vers 57. Darauf begab sich Ramananda Rai zu dem König, um ihm von seinen Gesprächen mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zu berichten, und indem er den Anweisungen des Herrn folgte, brachte er den Sohn des Königs zu ihm. Vers 58. Der Prinz, der kurz vor seiner Jugend stand, war sehr schön. Er hatte eine schwärzliche Hauttönung und große Lotusaugen. Vers 59. Der Prinz war in gelbe Tücher gekleidet, und juwelenbesetztes Geschmeide schmückte seinen Körper. Jeder, der ihn sah, wurde daher an Sri Krishna erinnert. Vers 60. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Knaben sah, erinnerte er sich sogleich an Krishna. Während der Herr dem Jungen in ekstatischer Liebe begegnete, begann er zu sprechen. Vers 61. Hier ist ein großer Gottgeweihter, sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bei seinem Anblick kann sich jeder an die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, den Sohn Maharaj Nandas, erinnern. Erläuterung: In seinen Anubhasya sagt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass ein Materialist den Körper und den Geist fälschlich für die Quelle materiellen Genusses hält. Mit anderen Worten, ein Materialist akzeptiert die körperliche Lebensauffassung. Sri Chaitanya Mahaprabhu betrachtete den Sohn Maharaj Prataparudras nicht mit der Vorstellung, er sei ein Materialist, weil er der Sohn eines Materialisten war, noch hielt er sich für den Genießer. Mayavadi-Philosophen begehen den großen Fehler, dass sie die Satchit-Ananda-Vigraha, die transzendentale Form des Herrn, für einen materiellen Körper halten. Es gibt jedoch in der Transzendenz keine materielle Verunreinigung, noch ist es möglich, dass es in der Materie Spiritualität gibt. Man kann nicht Materie als spirituelle Natur betrachten. Wie durch die technischen Wörter Bauma, Icha, Dihi, in Klammer Srimad Bhagavatam 10.84.13 angedeutet wird, stellen sich materialistische Mayavadis die Form Gottes in der Materie vor, obwohl ihre Meinung nach Gott unbegrenzt formlos ist. Das ist nur gedankliche Spekulation. Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu die höchste Persönlichkeit Gottes ist, nahm er die Position einer Gopi ein. Er betrachtete auch den Sohn des Königs direkt als den Sohn Maharaj Nandas, Vrajendra Nandana Hari. Dies ist nach den Richtlinien der vedischen Kultur die vollkommene Sicht, die in der Srimad Bhagavad Gita in Klammer Padishtaha Sama Darshinaha bestätigt wird. Diese Betrachtungsweise der absoluten Wahrheit entsprechend der Vaishnava-Philosophie wird sowohl in der Mukunda Upanishad in Klammer 3.2.3 wie in der Katha Upanishad in Klammer 1.2.23 mit den folgenden Worten erklärt. Der höchste Herr kann nicht durch gelehrte Erklärungen, große Intelligenz oder nicht einmal durch vieles Hören erreicht werden. Er wird nur von jemand erreicht, den er selbst auswählt. Solch einem Menschen manifestiert es sich in seiner eigenen Form. Das Lebewesen ist in das materielle Dasein verstrickt, weil es ihm in dieser spirituellen Sicht fehlt. Srila Bhaktivinoda Thakur hat in seinem Kalyana Kalpataru gesungen: Samsare Asiya Prakriti Paichya Purusha Api Mane Mari. Wenn das Lebewesen in die materielle Welt kommt, hält es sich für den Genießer. Und so wird es immer mehr verstrickt. Vers 62. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Ich bin allein durch den Anblick dieses Knaben sehr verpflichtet worden. Nachdem der Herr dies gesagt hatte, umarmte er den Prinzen noch einmal. Vers 63. Sobald der Prinz von Sri Chaitanya Mahaprabhu berührt wurde, manifestierten sich sogleich Merkmale ekstatischer Liebe in seinem Körper. Zu diesen Merkmalen gehören Schweißausbruch, Zittern, Tränen, Erstarren und Jubeln. Vers 64. Der Knabe begann zu weinen und zu tanzen und chantete Krishna, Krishna. Als die Gottgeweihten seine körperlichen Merkmale und sein Chanten und Tanzen sahen, priesen sie ihn wegen seiner großen spirituellen Glücks. Vers 65. Da beruhigte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Knaben und wies ihn an, täglich zu kommen, um ihn zu treffen. Vers 66. Dann verabschiedeten sie sich von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Ramananda Rai brachte den Knaben zum Königspalast zurück. Der König war sehr glücklich, als er von den Taten seines Sohnes hörte. Vers 67. Nur indem er seinen Sohn umarmte, wurde der König von ekstatischer Liebe erfüllt. Gerade so, als habe er Sri Chaitanya Mahaprabhu direkt berührt. Vers 68. Von da an war der glückliche Prinz einer der vertrautesten Geweihten des Herrn. Erläuterung. In diesem Zusammenhang schreibt Srila Prabhudananda Saraswati Yat Karunya Kataka Vaibhava Vatam. Wenn Sri Chaitanya Mahaprabhu jemanden nur einen Augenblick lang anblickt, verwandelte sich dieser Mensch sogleich in einen der vertrautesten Geweihten des Herrn. Der Prinz besuchte den Herrn zum ersten Mal, doch durch die Barmherzigkeit des Herrn wurde der Knabe sogleich zu einem Gottgeweihten höchsten Ranges. Das war nicht Theorie, sondern Praxis. Wir können nicht die Nangta Matrika Naya Formel anwenden. Diese besagt, dass jemandes Mutter, die in ihrer Kindheit nackt war, weiter nackt bleiben sollte, obwohl sie die Mutter so vieler Kinder geworden ist. Wenn jemand tatsächlich von der Barmherzigkeit des Herrn gesegnet ist, kann er sogleich zu einem Gottgeweihten höchsten Ranges werden. Die Logik des Nagna Matrika besagt, dass niemand über Nacht ein großer Gottgeweihter werden kann, wenn er nicht an diesem oder jenem Datum dazu erhoben wurde. Dieser Vorfall jedoch liefert den Beweis dafür, dass diese Theorie nicht stimmt. Am Tag zuvor war der Knabe noch ein gewöhnlicher Prinz und am nächsten Tag schon wurde er zu einem der höchsten Geweihten des Herrn. Dies alles wurde durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn ermöglicht. Der Herr ist allmächtig und er kann handeln, wie es ihm beliebt. Vers 69. So handelt Sri Chaitanya Mahaprabhu in der Gesellschaft seiner reinen Geweihten, indem er seine Spiele vollführt und die Sankirtan-Bewegung verbreitet. Vers 70. Einige der prominenten Gottgeweihten, wie Advaita Acharya, pflegten Sri Chaitanya Mahaprabhu einzuladen, bei ihnen zu Hause seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Der Herr nahm solche Einladungen in der Begleitung seiner Geweihten an. Vers 71. So verbrachte der Herr einige Tage in großem Jubel. Dann rückte das Wagenfest Sri Jagannaths näher. Vers 72. Sri Chaitanya Mahaprabhu rief zunächst nach Kashi Mishra, dann nach dem Tempelvorsteher und schließlich nach Sarvabhauma Bhatt Acharya. Vers 73. Als diese drei Persönlichkeiten vor dem Herrn traten, bat er sie, den als Gudicha bekannten Tempel reinigen zu dürfen. Erläuterung: Dieser Gudicha-Tempel liegt etwa 3 Kilometer nordöstlich des Jagannath-Tempels. Zur Zeit des Ratha-Jatra-Festes begibt sich Sri Jagannath von seinem ursprünglichen Tempel, dem Gudicha-Tempel, und bleibt dort eine Woche. Nach einer Woche kehrt er zu seinem ursprünglichen Tempel zurück. Man weiß vom Hörensagen, dass die Frau Indra Dyumnas, des Königs, der den Jagannath-Tempel baute, als Gudicha bekannt war. Der Name des Gudicha-Tempels wird auch in autoritativen Schriften erwähnt. Die Fläche des Gudicha-Tempels wird auf 288 Ellen mal 215 Ellen geschätzt. Der Haupttempel im Innern misst etwa 36 Ellen mal 30 Ellen und die Versammlungshalle 32 Ellen mal 32 Ellen. Vers 74. Als der Tempelvorsteher in Klamapaticha die Bitte des Herrn hörte, den Gudicha-Tempel zu reinigen, sagte er: Mein lieber Herr, wir sind alle deine Diener. Was immer dein Wunsch ist, ist unsere Pflicht. Vers 75. Der König gab mir den besonderen Befehl, unverzüglich alles zu tun, was du, o Herr, befiehlst. Vers 76. Mein lieber Herr, den Tempel zu reinigen, ist kein dir angemessener Dienst. Wenn du dies trotzdem wünschst, ist es als eines deiner Spiele anzusehen. Vers 77. Um den Tempel zu reinigen, brauchst du aber viele Wassertöpfe und Besen. Deshalb befiehl mir nur, ich kann dir all diese Dinge sogleich bringen. Vers 78. Sobald der Tempelvorsteher den Wunsch des Herrn hörte, brachte er 100 neue Wassertöpfe und 100 Besen, um den Tempel auszufegen. Vers 79. Am nächsten Tag nahm der Herr frühmorgens sein persönliches Gefährten mit sich und bestrich ihre Körper eigenhändig mit Sandelholzpaste. Vers 80. Er gab dann jedem Gottgeweihten eigenhändig einen Besen und nahm sie persönlich mit sich nach Gudicha. Vers 81. Auf diese Weise gingen der Herr und seine Gefährten zum Gudicha-Tempel, um diesen zu reinigen. Zunächst säuberten sie den Tempel mit dem Besen. Vers 82. Der Herr säuberte alles im Inneren des Tempels, einschließlich der Decke, sehr schön. Dann nahm er den Sitzplatz, in Klammer Simhasana, säuberte ihn und stellte ihn wieder an seinen ursprünglichen Platz. Vers 83. So reinigten und fegten der Herr und seine Begleiter alle Gebäude des Tempels, die großen und die kleinen, und schließlich säuberten sie den Platz zwischen dem Tempel und der Versammlungshalle. Vers 84. In der Tat, Hunderte von Gottgeweihten waren damit beschäftigt, den ganzen Tempel zu reinigen, und Sri Chaitanya Mahaprabhu führte persönlich das reine Machen an, um die anderen zu lehren. Vers 85. Sri Chaitanya Mahaprabhu wusch und reinigte den Tempel in großem Jubel, während er die ganze Zeit den heiligen Namen Sri Krishnas chantete. In ähnlicher Weise chanteten auch alle Gottgeweihten und verrichteten zur gleichen Zeit ihre jeweiligen Pflichten. Vers 86. Der gesamte schöne Körper des Herrn war von Staub und Schmutz bedeckt. Auf diese Weise wurde er auf transzendentale Weise schön. Manchmal vergoss der Herr Tränen, während er den Tempel so reinigte, und an manchen Stellen reinigte er sogar mit diesen Tränen. Vers 87. Danach wurde der Ort, wo die Nahrungsmittel für die Bildgestalt aufbewahrt wurden, in Klammer Boga Mandir, gereinigt. Dann wurde der Hof gesäubert und schließlich nacheinander alle Wohnquartiere. Vers 88. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu alles Stroh, allen Staub und alle Sandkörner an einem Platz zusammengetragen hatten, sammelte er alles in seinem Tuch und warf es nach draußen. Vers 89. Indem alle Gottgeweihten unter großem Jubel dem Beispiel Sri Chaitanya Mahaprabhus folgten, begannen sie Stroh und Staub in ihren Tüchern zu sammeln und aus dem Tempel zu werfen. Vers 90. Darauf sagte der Herr zu den Gottgeweihten: Ich kann beurteilen, wie viel ihr gearbeitet habt und wie gut ihr den Tempel gereinigt habt. Wenn ich alles Stroh und allen Staub sehe, den ihr nach draußen geworfen habt. Vers 91. Obwohl alle Gottgeweihten den Schmutz auf einen Haufen warfen, hatte Sri Chaitanya Mahaprabhu viel mehr Schmutz zusammengetragen. Vers 92. Nachdem das Innere des Tempels sauber war, wies der Herr den Gottgeweihten neue Gebiete zu, die gereinigt werden sollten. Vers 93. Darauf wies der Herr jeden an, das Innere des Tempels auf sehr vollkommene Weise zu reinigen, indem sie feineren Staub, feineres Stroh und feinere Sandkörner nehmen und nach draußen kehren sollten. Vers 94. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu und alle Vaishnavas den Tempel zum zweiten Mal gereinigt hatten, waren Sri Chaitanya Mahaprabhu sehr glücklich, als er die Reinigungsarbeit sah. Vers 95. Während der Tempel gefegt wurde, standen etwa 100 Leute mit gefüllten Wassertöpfen bereit und sie warteten nur auf den Befehl des Herrn, die Töpfe auszuleeren. Vers 96. Sobald Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Wasser rief, brachten alle Männer sogleich die 100 Wassertöpfe, die bis zum Rand gefüllt waren, und stellten sie vor den Herrn. Vers 97. Auf diese Weise wusch Sri Chaitanya Mahaprabhu zunächst den Haupttempel und dann gründete gründlich die Decke, die Wände, den Boden, den Sitzplatz in Klammer Simhasana und alles andere im Raum. Vers 98. Sri Chaitanya Mahaprabhu selbst und seine Geweihten begannen, Wasser an die Decke zu spritzen. Als dieses Wasser herablief, wusch es die Wände und den Boden. Vers 99. Darauf begann Sri Chaitanya Mahaprabhu eigenhändig den Sitzplatz Sri Jagannaths zu waschen und alle Gottgeweihten begannen, dem Herrn Wasser zu bringen. Vers 100. Alle Gottgeweihten im Tempel begannen zu waschen. Jeder hatte einen Besen in der Hand und auf diese Weise reinigten sie den Tempel des Herrn. Vers 101. Jemand brachte Wasser, um es in die Hände Sri Chaitanya Mahaprabhus zu gießen, und jemand anders goss Wasser über seine Lotusfüße. Vers 102. Das Wasser, das von den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus lief, wurde von jemand getrunken, der sich versteckte. Jemand anders bat um dieses Wasser, und ein anderer gab dieses Wasser als Spende. Vers 103. Als der Raum sauber war, wurde das Wasser durch einen Abfluss abgelassen und floss nach draußen, wo es den Hof füllte. Vers 104. Der Herr wischte die Räume mit seinen eigenen Tüchern und er polierte mit ihnen auch den Thron. Vers 105. Auf diese Weise wurden alle Räume mit 100 Wassertöpfen gereinigt. Nachdem die Räume gesäubert worden waren, waren die Gemüter der Gottgeweihten so sauber wie die Räume. Vers 106. Als der Tempel sauber war, war er kühl und angenehm, gerade so, als sei der reine Geist des Herrn erschienen. Vers 107. Da Hunderten von Leuten damit beschäftigt waren, Wasser aus dem See zu holen, gab es am Ufer keinen Platz, wo man stehen konnte. Folglich begann jemand, Wasser aus einem Brunnen zu holen. Vers 108. Hunderte von Gottgeweihten brachten Wasser in Töpfen und Hunderte nahmen die leeren Töpfe und füllten sie wieder auf. Vers 109. Mit Ausnahme von Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Swarup Damodar, Brahmananda Bharati und Paramananda Puri war jeder damit beschäftigt, die Wassertöpfe zu füllen und sie dorthin zu bringen. Vers 110. Viele Wassertöpfe zerbrachen, wenn die Träger zusammenstießen, und hunderte von Leuten mussten neue Wassertöpfe bringen, damit sie aufgefüllt werden konnten. Vers 111. Einige füllten die Töpfe und andere wuschen die Räume, doch jeder war damit beschäftigt, den heiligen Namen Krishnas und Haris zu chanten. Vers 112. Krishna Krishna Kahi Kare Gatera Pratahana Krishna Krishna Kahi Kare Gata Samarpana. Übersetzung. Einer bat um einen Wassertopf, in dem er die heiligen Namen Krishna Krishna chantete, und ein anderer übergab einen Topf, während er Krishna Krishna chantete. Vers 113. Immer wenn jemand etwas zu sagen hatte, tat er dies, indem er den heiligen Namen Krishnas aussprach. Folglich wurde der heilige Name Krishnas ein Hinweis für jeden, der etwas wollte. Vers 114. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu den heiligen Namen Krishnas in ekstatischer Liebe aussprach, verrichtete er allein die Arbeit von Hunderten von Leuten. Vers 115. Es schien, als reinige und wasche Sri Chaitanya Mahaprabhu mit 100 Händen. Er ging zu jedem hin, um ihn zu lehren, wie man arbeitet. Vers 116. Wenn er sah, dass jemand gut arbeitete, lobte der Herr ihn. Doch wenn er sah, dass jemand nicht zu seiner Zufriedenheit arbeitete, tadelte er ihn sogleich, ohne jedoch Groll zu hegen. Vers 117. Der Herr sagte: Das hast du gut gemacht. Bitte lehre andere, sodass sie in gleicher Weise handeln. Vers 118. Sobald sie Sri Chaitanya Mahaprabhu dies sagen hörten, wurden alle beschämt. So begannen sie mit großer Aufmerksamkeit zu arbeiten. Vers 119. Sie wuschen den Jagamohan-Platz und dann den Ort, an dem die Nahrungsmittel aufbewahrt wurden. Alle anderen Stellen wurden ebenfalls gereinigt. Vers 120. Auf diese Weise wurden der Versammlungsplatz, der ganze Hof, die erhöhten Sitzplätze, die Küche und jeder andere Raum gereinigt. Vers 121. So wurden alle Plätze um den Tempel innen und außen gründlich gesäubert. Vers 122. Nachdem alles gründlich gereinigt worden war, kam ein Vaishnava aus Bengalen, der sehr intelligent und einfach war, und goss Wasser über die Lotusfüße des Herrn. Vers 123. Der Gaudiya Vaishnava nahm darauf dieses Wasser und trank es. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies sah, fühlte er sich ein wenig unglücklich und war nach außen hin auch zornig. Vers 124. Obwohl der Herr gewiss mit ihm zufrieden war, wurde er nach außen hin zornig, um die Etikette der religiösen Prinzipien festzulegen. Vers 125. Darauf rief der Herr nach Swarup Damodar und sagte zu ihm: Sieh nur das Betragen deines Bengali Vaishnavas. Vers 126. Dieser Mensch aus Bengalen hat im Tempel der Persönlichkeit Gottes meine Füße gewaschen. Und nicht nur das, sondern er hat das Wasser sogar getrunken. Vers 127. Ich weiß nicht, wohin ich aufgrund dieses Vergehens gehen werde. Ja, dein Bengali Vaishnava hat mich in eine sehr schwierige Lage gebracht. Erläuterung. Es ist bedeutsam, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu zu Swarup Damodar Goswami sagte, dass der Bengali Vaishnava dein Gaudiya Vaishnava war. Dies bedeutet, dass alle Gaudiya Vaishnavas, die Sri Chaitanya nachfolgen, Swarup Damodar Goswami unterstellt sind. Das Parampara-System wird von den Gaudiya Vaishnavas sehr streng beachtet. Sri Chaitanya Mahaprabhus persönlicher Sekretär war Swarup Damodar Goswami. Die nächste Gruppe von Gottgeweihten waren die sechs Goswamis und dann Kaviraj Goswami. Es ist notwendig, das Parampara-System des Chaitanya-Kultes zu beachten. Es gibt viele Vergehen, die man begehen kann, während man dem Herrn dient. Und diese werden in Bhakti Rasamrita Sindhu, Hari Bhakti Vilas und anderen Büchern beschrieben. Nach diesen Regeln und Vorschriften sollte niemand im Tempel des Herrn vor der Bildgestalt Ehrbietungen entgegennehmen. Noch ist es für einen Gottgeweihten angemessen, vor der Bildgestalt dem spirituellen Meister Ehrbietungen zu erweisen und seine Füße zu berühren. Das gilt als ein Vergehen. Sri Chaitanya Mahaprabhu war persönlich die höchste Persönlichkeit Gottes und daher war es im Grunde kein Vergehen, seine Lotusfüße im Tempel zu waschen. Weil er aber die Rolle eines Acharya spielte, betrachtete sich der Herr als ein gewöhnlicher Mensch. Er wollte auch gewöhnlichen Menschen Unterweisung geben. Der Punkt ist, dass man sogar dann, wenn man die Rolle des spirituellen Meisters spielt, vor der Bildgestalt keine Ehrbietungen annehmen oder einem Schüler gestatten sollte, seine Füße zu waschen. Das ist eine Sache der Etikette. Vers 128. Da ergriff Swarup Damodar Goswami den Gaudiya Vaishnava beim Nacken und warf ihn, indem er ihm einen kleinen Stoß versetzte, aus dem Gudicha Puri Tempel und befahl ihm, draußen zu bleiben. Vers 129. Nachdem Swarup Damodar Goswami in den Tempel zurückgekehrt war, bat er Sri Chaitanya Mahaprabhu, diesen unschuldigen Menschen zu verzeihen. Vers 190. Nach diesem Vorfall war Sri Chaitanya Mahaprabhu sehr zufrieden. Darauf bat er alle Gottgeweihten, sich auf beiden Seiten in zwei Reihen niederzusetzen. Vers 131. Der Herr setzte sich dann selbst in die Mitte und hob alle Arten von Stroh, Sandkörnern und schmutzigen Dingen auf. Vers 132. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu das Stroh und die Sandkörner aufhob, sagte er: Ich werde das, was jeder gesammelt hat, auf einen Haufen zusammentragen, und ich werde denjenigen, der weniger als alle anderen gesammelt hat, bitten, ein Bußgeld in Form von süßen Kuchen und Milchreis zu bezahlen. Vers 133. Auf diese Weise wurden alle Räumlichkeiten des Gudicha-Tempels vollständig gereinigt und gesäubert. Alle Räume waren kühl und makellos, wie ein sauberes und friedliches Gemüt. Vers 134. Als das Wasser aus den verschiedenen Räumen schließlich durch die Hallen abgelassen wurde, schien es, als strömten neue Flüsse heraus, um das Wasser im Meer zu treffen. Vers 135. Außerhalb des Tempeltores wurden auch alle Wege gereinigt und niemand konnte sagen, wie dies genau geschah. Erläuterung. In seinem Kommentar zur Reinigung des Gudicha-Tempels sagt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu persönlich Unterweisungen gab, wie man Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in seinem gereinigten und friedlichen Herzen empfangen soll. Wenn man Krishna in seinem Herzen sitzen sehen möchte, muss man zunächst das Herz reinigen, wie es Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Shikshastaka vorschrieb, in Klammer Cheto Tarpana Marichanam. In diesem Zeitalter ist das Herz eines jeden unrein, wie im Srimad Bhagavatam bestätigt wird. Ritya Antahu Stohu Ha Abhadrani. Um alle im Herzen angesammelten unreinen Dinge vorzuwaschen, riet Sri Chaitanya Mahaprabhu jeden, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Das erste Ergebnis wird sein, dass das Herz gereinigt wird. In Klammer Cheto Darpana Marjanam. In ähnlicher Weise bestätigt das Srimad Bhagavatam in Klammer 1.2.17 diese Aussage. Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, der Paramatma, in Klammer die Überseele, im Herzen eines jeden und der wohlmeinende Freund des wahrhaften Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellen Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der an seinen Botschaften Freude findet, die in sich selbst tugendhaft sind, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Wenn der Gottgeweihte sein Herz tatsächlich reinigen will, muss er von der Herrlichkeit des Herrn Sri Krishna chanten und hören, in Klammer Sri Nivatam Sva Kataha Krishnaha. Das ist ein einfacher Vorgang. Krishna selbst wird helfen, das Herz zu reinigen, weil er bereits dort sitzt. Krishna möchte weiter in unseren Herzen leben und der Herr möchte Unterweisungen geben. Doch muss man sein Herz ebenso reinhalten wie Sri Chaitanya Mahaprabhu den Gudicha-Tempel. Der Gottgeweihte muss der Herr sein Herz reinigen, ebenso wie der Herr den Gudicha-Tempel reinigte. Auf diese Weise kann man Frieden finden und mit hingebungsvollem Dienst bereichert werden. Wenn das Herz mit Stroh, Sandkörnern, Unkraut oder Staub angefüllt ist, in Klammer mit anderen Worten, Anya Bilasha Purna, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes dort nicht auf den Thron setzen. Das Herz muss von allen materiellen Beweggründen, die auf fruchtbringendes Tun, spekulatives Wissen, das mystische Yoga-System und so viele andere Formen genannter Meditation zurückzuführen sind, gereinigt werden. Das Herz muss ohne jeden Hintergedanken rein sein. Wie Srila Rupa Goswami sagt, Anya Bila Sita Shunyam Jnana Karmaji Anavritam. Mit anderen Worten, es sollte kein äußeres Motiv geben. Man sollte nicht nach materiellen Erhebung streben oder versuchen, den Höchsten durch spekulatives Wissen, fruchtbringendes Tun, schwere Enthaltung und Buße zu verstehen. Alle diese Dinge behindern das natürliche Wachstum der spontanen Liebe zu Gott. Sobald sie im Herzen vorherrschen, sollte man verstehen, dass das Herz unsauber ist und daher Krishna nicht als Sitzplatz dienen kann. Wir können die Gegenwart des Herrn in unseren Herzen nur dann wahrnehmen, wenn unsere Herzen gereinigt sind. Ein materieller Wunsch wird als ein Wunsch erklärt, durch den man die materielle Welt im vollsten Ausmaß genießen will. Im modernen Sprachgebrauch nennt man dies wirtschaftliche Entwicklung. Ein übermäßiges Verlangen nach wirtschaftlicher Entwicklung wird als Stroh und Sandkörner im Herzen angesehen. Wenn man zu sehr mit materiellen Tun beschäftigt ist, wird das Herz immer gestört bleiben. Narottam Das Thakur sagt: Samsare Vishanale Diva Nishi Hiya Chwale Yudaite Na Kainu Upaya. Mit anderen Worten, die Bemühung um materiellen Reichtum verstößt gegen das Prinzip hingebungsvollen Dienstes. Zum materiellen Genuss gehören große Opfer für glückbringende Werke, Mildtätigkeit, Enthaltung, Erhebung zu den höheren Planeten und sogar ein glückliches Leben in der materiellen Welt. Modernisierte materielle Vorteile sind wie der Staub materieller Verunreinigung. Wenn dieser Staub durch den Wirbelwind fruchtbringenden Tuns in Bewegung gerät, überwältigt er das Herz. So wird der Spiegel des Herzens von Staub bedeckt. Es gibt viele Wünsche, glückbringende und unglückbringende Tätigkeiten auszuführen. Doch die Menschen wissen nicht, dass sie auf diese Weise ihr Herz Leben für Leben unrein halten. Jemand, der den Wunsch nach fruchtbringenden Tun nicht aufgehen kann, ist vom Staub materieller Verunreinigung bedeckt. Karmis denken im Allgemeinen, die Wechselwirkung fruchtbringender Tätigkeiten können durch ein anderes Karma oder fruchtbringendes Tun aufgehoben werden. Dies ist zweifellos eine falsche Vorstellung. Wenn man von einer solchen Vorstellung irregeführt ist, wird man durch sein eigenes Tun betrogen. Solche Tätigkeiten sind mit dem Baden eines Elefanten verglichen worden. Ein Elefant mag sehr gründlich baden, doch sobald er aus dem Fluss steigt, nimmt er sogleich von Land Sand auf und wirft ihn sich über den Kopf. Wenn man aufgrund seiner vergangenen, fruchtbringenden Handlungen leidet, kann man seinen Leiden nicht durch glücksverheißende Tätigkeiten entgegenwirken. Die Leiden der menschlichen Gesellschaft können nicht durch materielle Pläne aufgehoben werden. Der einzige Weg, wie Leiden gelindert werden können, ist Krishna-Bewusstsein. Wenn man sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet und im hingebungsvollen Dienst des Herrn tätig ist, angefangen mit Chanten und Hören über die Herrlichkeit des Herrn, beginnt das Herz rein zu werden. Unpersönliche Spekulation, Monismus, in Klammer das Eingehen in das Dasein des Höchsten, spekulatives Wissen, mystischer Yoga und Meditation werden alle mit Sandkörnern verglichen. Sie führen nur zu einer Erregung des Herzens. Niemand kann die höchste Persönlichkeit Gottes durch solche Handlungen zufriedenstellen, und wir geben dem Herrn keine Möglichkeit, friedlich in unseren Herzen zu sitzen. Vielmehr wird der Herr durch diese Dinge nur gestört. Manchmal wenden sich Yogis und Jnanis anfangs dem Chanten des Hare Krishna Mahamantra zu, da sie dies als einen Weg betrachten, ihre vielfältigen Praktiken zu beginnen. Wenn sie jedoch fälschlich glauben, sie seien aus der Knechtschaft des materiellen Daseins befreit worden, geben sie das Chanten auf. Sie glauben nicht, dass letztliche Ziel die Form oder der Name des Herrn ist. Solche unglücklichen Geschöpfe bekommen niemals die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes, denn sie wissen nicht, was hingebungsvoller Dienst ist. Sie werden in der Bhagavad Gita wie folgt beschrieben: Diejenigen, die neidisch und boshaft sind, die zu den niedrigsten der Menschen gehören, werden von mir in das Meer des materiellen Daseins in verschiedenen dämonischen Lebensformen geworfen. In Klammer Bhagavad Gita 16,19. Die Dämonen sind immer auf den Herrn neidisch und sind daher sehr frevelhaft. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat uns an seinem praktischen Beispiel gezeigt, dass alle Sandkörner sorgsam aufgelesen und nach draußen geworfen werden müssen. Sri Chaitanya Mahaprabhu reinigte auch die Umgebung des Tempels, da er fürchtete, die Sandkörner könnten wieder hereinkommen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, dass man zwar von dem Wunsch nach fruchtbringenden Tun frei werden mag, dass aber manchmal der feinstoffliche Wunsch nach fruchtbringendem Tun wieder in das Herz eindringt. Oft denkt man daran, Geschäfte zu tätigen, um hingebungsvolles Tun zu verbessern. Jedoch ist die Verunreinigung so stark, dass sie sich später in Missverständnisse entwickeln kann, die beschrieben werden als Kuntinati, in Klammer Fehler finden. Pratishta Sha, in Klammer der Wunsch nach Ansehen, Ruhm und einer hohen Stellung, Jiva Himsa, in Klammer Neid auf andere Lebewesen, Nishita Chara, in Klammer die Annahme von Dingen, die in den Shastras verboten sind, Kama, in Klammer der Wunsch nach materiellen Gewinn, und Puja, in Klammer das Streben nach Popularität. Das Wort Kutinati bedeutet Falschheit. Zum Beispiel mag jemand versuchen, Srila Haridas Thakur nachzuahmen, indem er an einem abgeschiedenen Ort lebt. Im Grunde begehrt er nach Ansehen und Ruhm. Mit anderen Worten, er denkt, Thorin würden ihn für so gut wie Haridas Thakur halten, nur weil er an einem einsamen Ort lebt. Dies sind alles materielle Wünsche. Ein neuer Gottgeweihter ist zweifellos auch dem Angriff anderer materieller Wünsche wie dem Wunsch nach Frauen und Geld ausgeliefert. Auf diese Weise wird das Herz erneut von unreinen Dingen erfüllt und wird immer härter, wie das eines Materialisten. Schließlich entwickelt man den Wunsch, ein angesehener Gottgeweihter oder sogar ein Avatar, in Klammer eine Inkarnation zu werden. Das Wort Jiva Himsa, in Klammer Neid auf andere Lebewesen, bedeutet im Grunde aufzuhören, Krishna-Bewusstsein zu predigen. Predigen wird als Paropakara beschrieben, das heißt Wohlfahrtsarbeit für andere. Diejenigen, die von den Vorteilen des hingebungsvollen Dienstes nichts wissen, müssen durch Predigen unterwiesen werden. Wenn man aufhört zu predigen und nur noch an einem einsamen Ort sitzt, geht man materiellen Tätigkeiten nach. Wenn man den Wunsch hat, mit den Mayavadis Kompromisse zu schließen, ist man ebenfalls mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt. Ein Gottgeweihter sollte niemals mit Nicht-Gottgeweihten Kompromisse schließen. Indem man als ein professioneller Guru, mystischer Yogi oder Wundertäter handelt, mag man die Öffentlichkeit täuschen und hinters Licht führen und als wundervoller Mystiker Ruhm erlangen. Doch all dies wird als Staub, Stroh und Sandkörner im Herzen angesehen. Außerdem sollte man den regulierenden Prinzipien folgen und keinen Wunsch nach unzulässiger Sexualität, Glücksspiel, Berauschung und Fleisch haben. Um uns praktische Unterweisungen zu geben, reinigte Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel zweimal. Die zweite Säuberung war noch gründlicher. Hierdurch soll angedeutet werden, dass man alle Hindernisse auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes beseitigen soll. Er reinigte den Tempel mit fester Überzeugung, was dadurch deutlich wird, dass er seine eigenen Kleider zum Reinigen benutzte. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte persönlich sehen, dass der Tempel gründlich gereinigt und so sauber wie Marmor war. Sauberer Marmor hat eine kühlende Wirkung. Hingebungsvoller Dienst bedeutet, von allen Störungen, die durch die materiellen Verunreinigungen entstehen, Frieden zu erlangen. Mit anderen Worten, es ist der Vorgang, durch den der Geist gekühlt wird. Der Geist kann friedlich und glücklich sauber sein, wenn man nichts anderes mehr begehrt, außer hingebungsvollem Dienst. Obwohl alle unreinen Dinge entfernt sein mögen, bleibt manchmal feinstoffliche Wünsche im Geist, wie der Wunsch nach Unpersönlichkeit, Monismus, Erfolg und den vier Prinzipien religiöser Tätigkeiten in Klammer Dharma, Artha, Karma, Moksha. All diese Wünsche sind wie Flecken auf einem sauberen Tuch. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte auch diese fortwaschen. An seinem praktischen Beispiel zeigt uns Sri Chaitanya Mahaprabhu, wie man sein Herz reinigt. Wenn das Herz gereinigt ist, sollte man Sri Krishna einladen, sich dort niederzulassen. Und wir sollten dieses Fest feiern, indem wir Prasad verteilen und den Hare Krishna Mahamantra chanten. Sri Chaitanya Mahaprabhu pflegte jeden Gottgeweihten durch sein persönliches Verhalten zu lehren. Jeder, der die Botschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus verbreitet, nimmt eine ähnliche Verantwortung auf sich. Der Herr tadelte und pries die einzelnen Gottgeweihten während des Reinigens persönlich und derjenigen, die als Acharyas tätig sind, müssen von Sri Chaitanya Mahaprabhu lernen, wie man Gottgeweihte durch sein persönliches Beispiel ausbildet. Der Herr war mit denen, die den Tempel reinigen konnten, indem sie unerwünschten Dingen, die sich im Inneren gesammelt hatten, nach draußen brachten, sehr zufrieden. Das nennt man Anartha Nivritti oder das Reinigen des Herzens von allen unerwünschten Dingen. So wurde das Reinigen des Gudicha Mandira von Sri Chaitanya Mahaprabhu ausgeführt, um uns wissen zu lassen, wie das Herz gereinigt und gekühlt werden soll, um Sri Krishna zu empfangen und es ihm zu ermöglichen, ohne Störung im Herzen zu sitzen. Vers 136. Sri Chaitanya Mahaprabhu reinigte auch den Nrisingha-Tempel, innen und außen. Schließlich ruhte er sich ein paar Minuten aus und begann dann zu tanzen. Erläuterung: Der Nrisingha-Tempel ist ein schöner Tempel, der gleich neben dem Gudicha-Tempel steht. In diesem Tempel findet am Tag des Nrisimha Chaturdasi ein großes Fest statt. Es gibt auch einen Nrisimha-Tempel in Navadvip, wo das gleiche Fest gefeiert wird, wie Murarigupta in seinem Buch Chaitanya Charita beschreibt. Vers 137. Um Sri Chaitanya Mahaprabhu herum führten alle Gottgeweihten gemeinsames Chanten durch. Der Herr tanzte wie ein toll gewordener Löwe in der Mitte. Vers 138. Wie gewöhnlich, wenn Sri Chaitanya Mahaprabhu tanzte, kam es zu Schweißausbruch, Zittern, Erblassen, Tränen, Jubel und Brüllen. In der Tat, die Tränen aus seinen Augen wuschen seinen Körper und die Körper derjenigen vor ihm. Vers 139. Auf diese Weise wusch Sri Chaitanya Mahaprabhu die Körper aller Gottgeweihten mit den Tränen aus seinen Augen. Die Tränen flossen wie der Regen im Monat Shravana. Vers 140. Der Himmel wurde von dem großen und lauten Chanten des Sankirtan erfüllt und die Erde zitterte durch das Springen und Tanzen Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 141. Sri Chaitanya Mahaprabhu liebte das laute Chanten Swarup Damodars. Als der Herr Swarup Damodar sang, tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu und sprang vor Jubel hoch in die Luft. Vers 142. So chantete und tanzte der Herr eine Zeit lang. Als er schließlich die Umstände verstand, hielt er inne. Vers 143. Dann befahl Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Gopala, dem Sohn Advaita Acharyas, zu tanzen. Vers 144. Während Sri Gopal in ekstatischer Liebe tanzte, wurde er besinnungslos und fiel zu Boden. Vers 145. Als Sri Gopala bewusstlos wurde, nahm ihn Advaita Acharya eilig auf seinen Schoß. Als er sah, dass er nicht mehr atmete, wurde er sehr aufgeregt. Vers 146. Advaita Acharya und andere begannen den heiligen Namen Sri Nrisimhas zu chanten und Gopala mit Wasser zu besprengen. Das Brüllen des Chantens war so laut, dass es das ganze Universum zu erschüttern schien. Vers 147. Als der Knabe nach einiger Zeit immer noch nicht zu Bewusstsein gekommen war, begannen Advaita Acharya und die anderen Gottgeweihten zu weinen. Vers 148. Daraufhin legte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Hand auf die Brust Sri Gopalas und sagte laut: Gopala, steh auf. Vers 149. Sobald Gopala die Stimme Sri Chaitanya Mahaprabhus vernahm, kam er zu sich. Alle Gottgeweihten begannen daraufhin zu tanzen, während sie den heiligen Namen Haris chanteten. Vers 150. Dieser Vorfall ist von Vrindavan Das Thakur im Einzelnen beschrieben worden, deshalb habe ich ihn nur kurz dargestellt. Erläuterung: Dies ist eine Sache der Etikette. Wenn ein vorangegangener Acharya bereits über etwas geschrieben hat, ist es nicht notwendig, es zu wiederholen, um seine eigenen Sinne zu befriedigen oder den vorangegangenen Acharya zu übertreffen. Solange nicht eine tatsächliche Verbesserung erreicht wird, sollte man nichts wiederholen. Vers 151. Nachdem sich Chaitanya Mahaprabhu und alle Gottgeweihten ausgeruht hatten, machten sie sich auf, um zu baden. Vers 152. Nachdem der Herr gebadet hatte, stand er am Seeufer und legte trockene Kleider an. Nachdem er Sri Nrisimhadev, dessen Tempel in der Nähe stand, Ehrerbietungen erwiesen hatte, betrachtet der Herr einen Garten. Vers 153. In dem Garten setzte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu mit den anderen Gottgeweihten nieder. Daraufhin kam Vaninatha Rai und brachte allerlei Mahaprasad. Vers 154 bis 155. Sowohl Kashi Mishra als auch Tulasi, der Tempelvorsteher, brachten so viel Prasad, dass 500 Leute davon essen konnten. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die große Menge Prasad sah, das aus Reis, Kuchen, Milchreis und einer Vielfalt von Gemüsen bestand, war er sehr zufrieden. Vers 156. Unter den Gottgeweihten, die bei Sri Chaitanya Mahaprabhu waren, befanden sich Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Advaita Acharya und Nityananda Prabhu. Vers 157. Acharya Ratna, Acharya Janiti, Srivas Thakur, Gadatha Pandit, Shankara, Nanda Acharya, Raghava Pandit und Vakreshwara waren ebenfalls zugegen. Vers 158. Mit der Erlaubnis des Herrn setzte sich Sarvabhauma Bhattacharya nieder. Sri Chaitanya Mahaprabhu und alle seine Geweihten saßen auf erhöhten hölzernen Sitzen. Vers 159. Auf diese Weise setzten sich alle Gottgeweihten in nacheinander folgenden Reihen einer neben den anderen nieder, um ihr Mittagsmahl zu sich zu nehmen. Vers 160. Sri Chaitanya Mahaprabhu rief immer wieder: Haridas, Haridas! Und da sprach Haridas, der etwas entfernt stand, wie folgt. Vers 161. Haridas Thakur sagte: Möge Sri Chaitanya Mahaprabhu mit den Gottgeweihten zusammenspeisen. Da ich abscheulich bin, kann ich nicht bei ihnen sitzen. Vers 162. Govinda wird mir später Prasad bringen, außerhalb des Tores. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der seine Gedanken verstand, rief ihn nicht wieder. Vers 163 bis 164. Swarup Damodar Goswami, Jagadananda, Damodar Pandit, Kashishwara, Gopinath, Vaninatha und Shankara verteilten Prasad und die Gottgeweihten chanteten in Abständen die heiligen Namen. Vers 165. Sri Krishna hatte früher im Wald sein Mittagsmahl zu sich genommen und an diesem selben Spiel erinnerte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 166. Als sich Sri Chaitanya Mahaprabhu an die Spiele Sri Krishnas erinnerte, wurde er durch ekstatische Liebe erregt. Als er jedoch die Zeit und die Umstände in Betracht zog, hielt er sich ein wenig zurück. Vers 167. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Mir könnt ihr das als Labra Jana Jana bekannte gewöhnliche Gemüse geben und allen Gottgeweihten könnt ihr bessere Speisen wie Kuchen, Milchreis und Amrita Gutika geben. Erläuterung: Dieses Labra Jana Jana ist eine Verbindung von mehreren grünen Gemüsesorten, die miteinander vermischt werden. Es wird oft mit Reis vermischt und an arme Leute verteilt. Amrita Gutika ist ein Gericht aus dickem Puri mit eingedickter Milch. Es ist auch als Amrita Rasavali bekannt. Vers 168. Da Sri Chaitanya Mahaprabhu allwissend ist, wusste er, was für eine Art von Speise jeder besonders gerne mochte. Er ließ daher Swarup Damodar diese Speisen zu ihrer vollen Zufriedenstellung bringen. Vers 169. Jagadananda begann Prasad zu verteilen und plötzlich legte er alle erstklassigen Speisen auf den Teller Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 170. Als solch schönes Prasad auf den Teller Sri Chaitanya Mahaprabhus gelegt wurde, war der Herr nach außen hin sehr zornig. Als aber die Gerichte manchmal durch List und manchmal mit Gewalt trotzdem auf seinen Teller gelegt wurden, war der Herr zufrieden. Vers 171. Als ihm so diese Speise dargebracht wurde, betrachtete sie Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Zeit lang. Da er sich vor Jagadananda fürchtete, aß er schließlich etwas. Vers 172. Der Herr wusste, dass Jagadananda zweifellos fasten würde, wenn er nicht diese Speise aß, die Jagadananda ihm anbot. Da sich Sri Chaitanya Mahaprabhu davor fürchtete, aß er etwas von dem angebotenen Prasad. Vers 173. Darauf brachte Swarup Damodar Goswami einige vorzügliche Süßigkeiten und während er vor dem Herrn stand, bot er sie ihm an. Vers 174. Swarup Damodar Goswami sagte dann: Nimm nur ein wenig von diesem Mahaprasad und sieh, wie es kommt, dass Sri Jagannath es angenommen hat. Vers 175. Während Swarup Damodar dies sagte, legte er ein wenig davon vor den Herrn und der Herr aß es aus Zuneigung. Vers 176. Swarup Damodar und Jagadananda boten dem Herrn immer wieder Speisen an. So zeigten sie dem Herrn ihre Zuneigung. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Vers 177. Der Herr ließ Sarvabhauma Bhattacharya zu seiner Linken sitzen und als Sarvabhauma Bhattacharya das Verhalten Swarup Damodars und Jagadananda sah, lächelte er. Vers 178. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte auch Sarvabhauma Bhattacharya erstklassige Speisen anbieten. Deshalb ließ er aus Zuneigung die Austeiler immer wieder erstklassige Speisen auf dessen Teller legen. Vers 179. Gopinath Acharya brachte ebenfalls erstklassige Speisen und bot sie Sarvabhauma Bhattacharya an, während er süße Worte sprach. Vers 180. Nachdem Gopinath Acharya dem Bhattacharya erstklassiges Prasad gebracht hatte, sagte er: Man stelle sich nur vor, welche Art das frühere weltliche Verhalten des Bhattacharya gewesen sein muss. Seht nur, wie er sich jetzt transzendentaler Glückseligkeit erfreut. Erläuterung: Sarvabhauma Bhattacharya war früher ein smarter Brahmana gewesen, jemand, der streng den vedischen Prinzipien auf der weltlichen Ebene folgt. Auf der materiellen Ebene kann man nicht glauben, dass Prasad transzendental ist, dass Govinda die ursprüngliche Form der höchsten Persönlichkeit Gottes ist oder dass ein Vaishnava eine befreite Seele ist. Diese transzendentalen Überlegungen liegen jenseits der Betrachtungsweise eines gewöhnlichen vedischen Gelehrten. Die meisten Gelehrten sind Vedantisten. Sogenannte Anhänger der Vedanta-Philosophie halten die absolute Wahrheit für unpersönlich. Sie glauben auch, dass jemand, der in einer bestimmten Kaste geboren wurde, seine Kaste nicht wechseln kann, bis er stirbt und wiedergeboren wird. Die Smarta-Brahmanas lehnen auch die Tatsache ab, dass Mahaprasad, in Klammer der Bildgestalt geopferte Speise, transzendental und nicht von Materie verunreinigt ist. Ursprünglich hielt sich Sarvabhauma Bhattacharya an all diese Regeln und Vorschriften der vedischen Prinzipien auf der weltlichen Ebene. Jetzt machte Gopinath Acharya darauf aufmerksam, wie Sarvabhauma Bhattacharya durch die grundlose Barmherzigkeit Sri Chaitanya Mahaprabhus bekehrt worden war. Da er nun bekehrt war, aß Sarvabhauma mit den Vaishnavas Prasad. Ja, er saß sogar neben Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 181. Sarvabhauma Bhattacharya antwortete: Ich war nur ein wenig intelligenter Logiker. Jedoch habe ich durch deine Gnade diesen Reichtum der Vollkommenheit empfangen. Vers 182. Wer außer Sri Chaitanya Mahaprabhu, fuhr Sarvabhauma Bhattacharya fort, ist noch so barmherzig? Er hat eine Krähe in Garuda umgewandelt. Wer könnte so barmherzig sein? Vers 183. In der Gemeinschaft der Schakale der Logik fuhr ich nur fort, ein laut tönendes Boy Boy zu bellen. Jetzt chante ich mit dem gleichen Mund die heiligen Namen Krishna und Hari. Vers 184. Obwohl ich mit den Schülern der Logik, die alle nicht Gottgeweihte sind, Umgang hatte, bin ich jetzt in die Wellen des Nektarmeers der Gemeinschaft von Gottgeweihten eingetaucht. Erläuterung: Wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, bezieht sich das Wort Bahirmukha auf jemand, der sehr eifrig materielle Dinge genießt. Solch ein Mensch präsentiert sich immer als Genießer der äußeren Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Da der Nicht-Gottgeweihte sich von äußerem Reichtum angezogen fühlt, vergisst er seine enge Beziehung zu Krishna. Solch ein Mensch liebt nicht die Vorstellung, Krishna bewusst zu werden. Dies wird von Srila Prahlad Maharaj im Srimad Bhagavatam in Klammer 7.5.30 wie folgt erklärt: Materialisten, die zu sehr an ihrem materiellen Körper, an der materiellen Welt und an materiellen Genuss haften und die ihre materiellen Sinne nicht beherrschen können, werden in die finsteren Regionen des materiellen Daseins geworfen. Solche Menschen können nicht Krishna bewusst werden, weder durch eigene noch durch gemeinsame Anstrengung. Solche Menschen verstehen nicht, dass das Lebensziel des Menschen, ist, die höchste Persönlichkeit Gottes, Vishnu, zu verstehen. Das menschliche Leben ist besonders zu diesem Zweck bestimmt, und man muss alle möglichen Bußen und Enthaltungen auf sich nehmen und die Neigung zur Sinnenbefriedigung aufgeben. Materialisten bleiben immer blind, weil sie von blinden Halunken geführt werden. Ein materialistischer Mensch glaubt, ihm stehe es frei, nach Belieben zu handeln. Er weiß nicht, dass er von den strengen Gesetzen der Natur unerbittlich beherrscht wird. Noch weiß er, dass er vom Körper zu Körper wandert und fortgesetzt im materiellen Dasein verfallen muss. Solche Halunken und törichten Menschen lassen sich von ihren verblendeten Führern täuschen, die ihnen Sinnenbefriedigung versprechen, und sie können nicht verstehen, was mit Krishna-Bewusstsein gemeint ist. Die materielle Welt existiert außerhalb des spirituellen Himmels, und ein törichter Materialist kann nicht ermessen, wie weit sich das materielle Universum ausdehnt. Was kann er dann von der spirituellen Welt wissen? Materialisten glauben an ihre unvollkommenen Sinne und nehmen keine Unterweisungen aus den offenbarten Schriften an. Der vedischen Zivilisation gemäß muss man durch die Autorität der offenbarten Schriften sehen. Shastra Chakshuho. Man sollte alles durch das Medium der vedischen Literatur sehen. Auf diese Weise kann man zwischen der spirituellen und der materiellen Welt unterscheiden. Wenn man solche Unterweisungen nicht beachtet, kann man nicht von der Existenz der spirituellen Welt überzeugt werden. Weil Materialisten ihre spirituelle Identität vergessen haben, halten sie die materielle Welt für das Ein und Alles. Sie werden daher Bamir Mukha genannt. Vers 185. Sri Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Schon in deinem letzten Leben bist du Krishna bewusst gewesen. Folglich liebst du Krishna so sehr, dass wir einfach durch deine Gemeinschaft alle Krishna-Bewusstsein entwickeln. Vers 186. Außer Sri Chaitanya Mahaprabhu gibt es niemand in diesen drei Welten, der immer gewillt ist, die Herrlichkeit des Gottgeweihten zu vergrößern und ihnen Zufriedenheit zu schenken. Erläuterung: In diesem Zusammenhang sollte man das Gespräch zwischen Kapila Dev und Devahuti um hingebungsvollen Dienst zu Rate ziehen. Man findet es im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam. Vers 187. Sri Chaitanya Mahaprabhu nahm daraufhin alle Speisereste, die Jagannath geopfert worden waren, wie Kuchen und Milchreis, und verteilte sie an alle anderen Gottgeweihten, indem er sie einzeln zu sich rief. Vers 188. Sri Advaita Acharya und Nityananda Prabhu saßen nebeneinander, und als das Prasad verteilt wurde, begannen sie eine Art Scheinstreit. Vers 189. Zunächst sagte Advaita Acharya: Ich sitze mit einem unbekannten Bettelmönch in einer Reihe, und weil ich mit ihm zusammen esse, weiß ich nicht, was für ein Bestimmungsort mich erwartet. Vers 190. Sri Chaitanya Mahaprabhu gehört dem Lebensstand der Entsagung an. Folglich sieht er keine Abweichungen. Ja, ein Sannyasi wird nicht beeinflusst, wenn er Speisen isst, die von irgendwoher kommen. Vers 191. Den Shastras gemäß ist nichts Falsches daran, wenn ein Sannyasi im Hause eines anderen isst. Für einen Haushälter Brahmana aber ist diese Art des Essens fehlerhaft. Vers 192. Es ist nicht gut, wenn Haushälter mit Menschen speisen, deren frühere Geburt, frühere Familie, früherer Charakter und früheres Verhalten unbekannt sind. Vers 193. Nityananda Prabhu wies Srila Advaita Acharyas Vorwurf sogleich zurück, indem er sagte: Du bist ein Lehrer des unpersönlichen Monismus, und die monistische Schlussfolgerung ist ein großes Hindernis für den Fortschritt reinen hingebungsvollen Dienstes. Vers 194. Jemand, der deiner unpersönlichen monistischen Philosophie zustimmt, erkennt nichts anderes als das eine Brahman an. Erläuterung: Der unpersönliche Monist glaubt nicht, dass Gott der einzige Gegenstand der Verehrung ist und dass die Lebewesen seine ewigen Diener sind. Nach Ansicht der Monisten mögen Gott und der Gottgeweihte im materiellen Zustand getrennt sein. Doch wenn sie sich auf der spirituellen Ebene befinden, besteht kein Unterschied zwischen ihnen. Das nennt man Advaita Siddhanta. Die Schlussfolgerung der Monisten: Sie halten den hingebungsvollen Dienst des Herrn für eine materielle Tätigkeit und glauben daher, solche hingebungsvollen Tätigkeiten seien das gleiche wie Karma oder fruchtbringendes Tun. Dieser monistische Fehler ist ein großes Hindernis auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Im Grunde war diese Auseinandersetzung zwischen Advaita Acharya und Nityananda ein Scheinstreit, um alle anderen Gottgeweihten zu belehren. Sri Nityananda Prabhu wollte klarmachen, dass Advaita Acharya, ein reiner Gottgeweihter, nicht mit der monistischen Schlussfolgerung übereinstimmt. Die Schlussfolgerung des hingebungsvollen Dienstes lautet: Gelehrte Transzendentalisten, die die absolute Wahrheit kennen, nennen diese nicht-duale Substanz Brahman, Paramatma oder Bhagavan, in Klammer Srimad Bhagavatam 1.2.11. Absolutes Wissen besteht aus Brahman, Paramatma und Bhagavan. Diese Schlussfolgerung ist nicht die gleiche wie die der Monisten. Srila Advaita Acharya wurde der Titel Acharya verleiht, weil er den Bhakti-Kult und nicht die Philosophie des Monismus verbreitete. Die wahre Schlussfolgerung des Advaita Siddhanta stimmt nicht mit der Philosophie der Monisten überein. Hier bedeutet Advaita Siddhanta daher Advaya Jnana oder Einheit in Vielfalt. Im Grunde pries Srila Nityananda Prabhu Advaita Acharya durch diesen freundlichen Scheinstreit. Er führte die Vaishnava-Schlussfolgerung durch die schlüssigen Worte des Bhagavatam an. Vedanti Tat Tattva Vidas. Dies ist ebenfalls die Schlussfolgerung eines Mantra in der Chandogya Upanishad, der mit Ekam Eva Vidyam beginnt. Ein Gottgeweihter weiß, dass es Einheit in Vielfalt gibt. Weder unterstützen die Mantras der Shastras die monistischen Schlussfolgerungen der Unpersönlichkeitsanhänger, noch akzeptieren die Vaishnava-Philosophie Unpersönlichkeit ohne Vielfalt. Brahman ist der Große. Er beinhaltet alles, und das ist Einheit. Wie Krishna in der Bhagavad Gita in Klammer 7,7 sagt, Mataha Parataram Nanyat. Es gibt niemand, der über Krishna steht. Er ist die ursprüngliche Substanz, weil jede Kategorie von ihm ausgeht. Folglich ist er gleichzeitig eins mit und verschieden von allen anderen Kategorien. Der Herr ist immer mit einer Vielfalt von spirituellen Tätigkeiten beschäftigt. Doch der Monist kann spirituelle Mannigfaltigkeit nicht verstehen. Die Schlussfolgerung lautet, dass, obwohl der Mächtige und die Macht ein und dasselbe sind, innerhalb der Energie des Mächtigen Vielfalt besteht. In dieser Vielfalt gibt es einen Unterschied zwischen dem persönlichen Selbst, zwischen Arten der gleichen Kategorie und zwischen Arten verschiedener Kategorien. Es besteht in den Kategorien, die als Wissen, der Kenner und das Erkennbare verstanden werden, immer Vielfalt. Aufgrund der ewigen Existenz von Wissen, dem Kenner und dem Erkennbaren, wissen Gottgeweihte alles über die ewige Existenz der Form, des Namens, der Eigenschaften, der Spiele und des Gefolges der höchsten Persönlichkeit Gottes. Gottgeweihte stimmen niemals zu, wenn Monisten predigen, alles sei eins. Solange man nicht anerkennt, dass es den Kenner, das Erkennbare und das Wissen gibt, besteht weder die Möglichkeit, spirituelle Vielfalt zu verstehen, noch kann man die transzendale Glückseligkeit spiritueller Mannigfaltigkeit kosten. Die Philosophie des Monismus ist eine andere Form der buddhistischen Philosophie der Lehre. In seinem Scheinstreit mit Srila Advaita Acharya wies Sri Nityananda Prabhu diese Art der monistischen Philosophie zurück. Vaishnavas akzeptieren zweifellos Sri Krishna als den letztlichen Einen, und das, was ohne Krishna ist, heißt Maya oder das, was keine Existenz hat. Äußerlich zeigt sich Maya in zwei Formen, Jiva Maya, die Lebewesen, und Guna Maya, die materielle Welt. In der materiellen Welt gibt es Prakriti, in Klammer die materielle Natur, und Pradana, in Klammer die Bestandteile der materiellen Natur. Wenn man jedoch Krishna bewusst wird, existieren keine materiellen und spirituellen Unterschiede mehr. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter wie Prahlad Maharaj sieht alles als eins, Krishna. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 7,437 heißt es, Krishna Graha Gritatma Na Veda Jagat Idrisham. Jemand, der völlig Krishna bewusst ist, unterscheidet nicht zwischen materiellen und spirituellen Dingen. Er sieht, dass alles mit Krishna verbunden und daher spirituell ist. Durch Advaya Jnana Darshana hat Srila Advaita Acharya reinen hingebungsvollen Dienst gepriesen. Srila Nityananda Prabhu verurteilt hier sarkastisch die Philosophie der Unpersönlichkeitsmonisten und preist die konkrete nicht-duale Philosophie Sri Advaita Prabhus. Vers 195. Nityananda Prabhu fuhr fort. Du bist ein solcher Monist, und jetzt esse ich mit dir zusammen. Ich weiß nicht, wie mein Geist dadurch beeinflusst werden wird. Erläuterung. Sangat Sanchayate Kamaha, in Klammer Bhagavad Gita 2,62. Man entwickelt sein Bewusstsein je nach der Gemeinschaft und Gesellschaft. Wie Srila Nityananda Prabhu hier sagt, sollte ein Gottgeweihter sehr vorsichtig sein, wenn er mit Menschen zusammen ist, die nicht Gottgeweihte sind. als Sri Mahaprabhu von einem Haushältergott geweihten nach dem Verhalten eines Vaishnavas gefragt wurde, antwortete er sogleich: Ein Vaishnava oder Gottgeweihter sollte enge Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten aufgeben. In seinem Upadeshamrita hat Srila Rupa Goswami die Merkmale vertrauter Beziehungen wie folgt beschrieben. Die Wörter Punkte Bojayate deuten darauf hin, dass man mit Gottgeweihten essen sollte. Man sollte es sorgsam vermeiden, Speisen zu essen, die von Nicht-Gottgeweihten angeboten werden. Ja, ein Gottgeweihter sollte sehr streng sein und keine Speisen von Nicht-Gottgeweihten annehmen, besonders Speisen, die in Restaurants, Hotels oder Flugzeugen gereicht werden. Srila Nityananda Prabhu will mit dieser Feststellung in diesem Zusammenhang betonen, dass man es vermeiden sollte, mit Mayavadis und verhüllten Mayavadis wie den Sahajya Vaishnavas, die materiell beeinflusst sind, zu essen. Vers 196. So sprachen beide weiter und priesen einander, obwohl ihr Lob negativ erschien, denn es schien, als würden sie sich beschimpfen. Vers 197. Danach rief Sri Chaitanya Mahaprabhu alle Vaishnavas zu sich und verteilte Mahaprasad an sie, als versprenge er Nektar. Zu der Zeit wurde der Scheinstreit zwischen Advaita Acharya und Nityananda Prabhu immer köstlicher. Vers 198. Nachdem sie ihr Mittagsmahl beendet hatten, standen alle Vaishnavas auf und chanteten den heiligen Namen Haris, und der widerhallende Klang erhob sich und erfüllte alle oberen und unteren Planetensysteme. Vers 199. Danach bot Sri Chaitanya Mahaprabhu all seinen hingegebenen persönlichen Gefährten Blumengirlanden und Sandelholzpaste an. Vers 200. Die sieben Leute, die von Swarup Damodar angeführt wurden und die das Prasad an die anderen verteilt hatten, nahmen dann in den Zimmer ihre Mahlzeiten zu sich. Vers 201. Govinda legte einige Speisereste, die Sri Chaitanya Mahaprabhu übrig gelassen hatte, zurück und bewahrte sie sorgfältig auf. Später wurde ein Teil dieser Reste Haridas Thakur gebracht. Vers 202. Die von Sri Chaitanya Mahaprabhu zurückgelassenen Speisereste wurden später unter den Gottgeweihten, die darum baten, verteilt, und schließlich nahm Govinda persönlich die letzten Reste. Vers 203. Die völlig unabhängige höchste Persönlichkeit Gottes führt verschiedene Arten von Spielen aus. Das Spiel des Reinigens und Säuberns des Gundicha-Tempels ist nur eines von ihnen. Vers 204. Am nächsten Tag fand das Fest Netrotsava statt. Dieses große Fest war das Leben und die Seele der Gottgeweihten. Erläuterung: Nach der Badezeremonie Sri Jagannaths, während der 14 Tage von dem Ratha Yatra-Fest, wurde der Körper Sri Jagannaths, da er gewaschen worden war, neu angemalt. Das ist als Anga Raga bekannt. Das Netrotsava-Fest, das am früheren Morgen des Navayovana-Tages mit großer Pracht gefeiert wird, bildet das Leben und die Seelen der Gottgeweihten. Vers 205. Jeder war 14 Tage lang unglücklich, weil er die Bildgestalt Sri Jagannaths nicht sehen konnte. Als die Gottgeweihten den Herrn beim Fest sahen, wurden sie sehr glücklich. Vers 206. Zu diesem Anlass nahm Sri Chaitanya Mahaprabhu, der überaus glücklich war, alle Gottgeweihten mit sich und besuchte den Herrn im Tempel. Vers 207. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel besuchte, ging ihm Kashishwara voraus und hielt die Menschenmengen zurück, und Govinda ging am Schluss und brachte den Sannyasis gefüllte Wasserkrüge. Erläuterung: Der Karanga ist eine Art Wasserkrug, den besonders Mayavadi Sannyasis und im Allgemeinen alle anderen Sannyasis bei sich tragen. Vers 208. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu auf den Tempel zuging, gingen Paramananda Puri und Brahmananda Bharati vor ihm, und an seinen beiden Seiten hing Swarup Damodar und Advaita Acharya. Vers 209. In großer Erwartung folgten alle anderen Gottgeweihten ihnen in den Tempel Sri Jagannaths. Vers 210. Aus großer Begierde, den Herrn zu sehen, missachteten alle die regulierenden Prinzipien, und nur um das Gesicht des Herrn zu sehen, gingen sie an den Ort, wo die Speisen geopfert wurden. Erläuterung: Es gibt bei der Verehrung der Bildgestalt viele regulierende Prinzipien. Zum Beispiel ist es nicht gestattet, den Raum zu betreten, wo Sri Jagannaths Speisen geopfert werden. In diesem Fall jedoch übertraten alle Menschen diese regulierenden Prinzipien und betraten den Raum, da sie sehr begierig waren, weil sie den Herrn 15 Tage lang nicht gesehen hatten. Vers 211. Sri Chaitanya Mahaprabhu dürstete sehr danach, den Herrn zu sehen. Seine Augen wurden wie zwei Hummeln, die den Honig von den lotusgleichen Augen Sri Jagannaths, der Krishna selbst ist, tranken. Vers 212. Die Augen Sri Jagannaths übertrafen die Schönheit blühender Lotusblumen, und sein Hals glänzte wie ein Spiegel aus Saphiren. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu sah Sri Jagannath gewöhnlich aus einer Entfernung, da er hinter der Garuda-Säule stand. Da er aber Sri Jagannath 15 Tage lang nicht gesehen hatte, fühlte Chaitanya Mahaprabhu große Trennung von ihm. In großer Erwartung durchquerte Chaitanya Mahaprabhu die Versammlungshalle und betrat den Raum, wo die Nahrung geopfert wurde, nur um das Gesicht Sri Jagannaths zu sehen. In Vers 210 wird dieses Verhalten Mariyada Lagana oder eine Verletzung der regulierenden Prinzipien genannt. Dies deutet an, dass man an einen Höhergestellten nicht zu nahe herantreten soll. Die Bildgestalt des Herrn und der spirituelle Meister sollten aus einiger Entfernung betrachtet werden. Das nennt man Mariyada. Sonst kommt es, wie es heißt, durch zu vertrauten Umgang zu Geringschätzung. Manchmal kommt es vor, dass ein neuer Gottgeweihter, der in der unmittelbaren Nähe der Bildgestalt oder des spirituellen Meisters zu tun hat, zu Fall kommt. Persönliche Diener der Bildgestalt und des spirituellen Meisters sollten daher immer sehr achtsam sein, dass sie ihre Pflicht nicht vernachlässigen. Sri Chaitanya Mahaprabhus Augen werden mit durstigen Hummeln und Sri Jagannaths Augen mit blühenden Lotusblumen verglichen. Der Verfasser führte diese Vergleiche an, um Sri Chaitanya Mahaprabhu zu beschreiben, während der Herr tief in ekstatische Liebe zu Sri Jagannath versunken war. Vers 213. Das Kinn des Herrn, das bräunlich-gelb getönt war, übertraf die Schönheit der Banduli-Blume. Dies verstärkte die Schönheit seines sanften Lächelns, das glänzenden Wogen von Nektar glich. Vers 214. Der Glanz seines schönen Antlitzes nahm jeden Augenblick zu, und die Augen von Hunderttausenden von Gottgeweihten tranken seinen Honig wie Hummeln. Vers 215. In dem Maß, wie ihre Augen den nektargleichen Honig seines Lotusgesichtes zu trinken begannen, nahm ihr Durst zu. Ihre Augen ließen daher nicht von ihm ab. Erläuterung: Im Lago Bhagavatamrita in Klammer 1.5.538 hat Srila Rupa Goswami die Schönheit des Herrn wie folgt beschrieben: Die Schönheit des Sohnes von Maharaj Nanda ist unvergleichlich. Nichts übertrifft seine Schönheit und nichts kommt ihm gleich. Seine Schönheit ist wie Wogen in einem Nektarmeer. Diese Schönheit wirkt sowohl auf die sich bewegenden als auch auf die sich nicht bewegenden Dinge anziehend. In ähnlicher Weise findet man in der Tantra-Shastra eine weitere Beschreibung der Schönheit des Herrn. Ich werde von der höchsten Meditation über Sri Krishna, den Sohn Nanda Maharajas, berichten. Die Zehenspitzen seiner Lotusfüßen spiegeln die Schönheit der Körper von Millionen von Liebesgöttern wider, und seine körperliche Ausstrahlung ist weder je irgendwo gesehen worden, noch hat man jemals davon gehört. Man kann hierzu auch etwas im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.29.14 nachlesen. Vers 216. So genossen Sri Chaitanya Mahaprabhu und seine Geweihten beim Anblick von Sri Jagannaths Gesicht transzendale Glückseligkeit. Dies ging bis zum Mittag so. Vers 217. Wie gewöhnlich wurden in Sri Chaitanya Mahaprabhus Körper transzendale glückselige Merkmale sichtbar. Er schwitzte und zitterte, und ein ständiger Fluss von Tränen strömte aus seinen Augen. Jedoch hielt der Herr diese Tränen zurück, damit sie ihn nicht dabei störten, das Gesicht des Herrn anzuschauen. Vers 218. Sie ließen nur davon ab, das Gesicht von Sri Jagannath zu betrachten, wenn Speisen geopfert wurden. Danach sahen sie sein Gesicht weiter an. Wenn dem Herrn Speisen geopfert wurden, führte Sri Chaitanya Mahaprabhu seinen Kirtan durch. Vers 219. dass Ricchitanya Mahaprabhu solch große Freude empfand, als er das Gesicht Sri Jagannath sah, vergaß er alles. Die Gottgeweihten jedoch brachten ihn mittags zu seiner Mahlzeit. Vers 220. Da alle Diener Sri Jagannaths wussten, dass am nächsten Morgen das Wagenfest stattfinden sollte, verdoppelten sie ihre Opferungen von Speisen. Vers 221. Ich habe kurz die Spiele des Herrn beim Säubern und Reinigen des Gundicha-Tempels beschrieben. Sogar sündhafte Menschen können ihr Krishna-Bewusstsein erwecken, wenn sie diese Spiele sehen oder davon hören. Vers 222. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishna das den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 12. Kapitel im Matya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Reinigung des Gudicha-Tempels beschreibt.